Reihe. Glaubst du, ich werde angegriffen? Ulla, komm mal hier. Wenn die gleich wiederkommt, sag, das sollte sie ganz schnell einstecken.
Die hat die Bedienung.
Ja, die Bedienung. Wenn die uns schon so versorgt. Also wirklich. Und die anderen, ich meine, die kriegen eh was. Aber die soll was Besonderes.
Ja, die große Netz. Diese Netz.
Ja, sie. Dadurch, sie sagte, sie wäre, hätte eben auch zwei Mischlingskinder und das hat sich sofort für das Thema interessiert. Und meine Freundin Maria, die muss irgendwo erstmal rauchen. Hier oben gibt es eine Raucherzone, da hat sie auch gewohnt. Aber sie ist sehr vernünftig. Ich habe eine Freundin, die ist Kettenraucherin. Und die, mit der bin ich auch schon gefahren, das war etwas problematisch. Dann ist sie dauernd ausgestiegen und an eine Gaststätte gegangen, hat geraucht. Aber das muss man ja auch akzeptieren. Was ist das?
Ein Diktiergerät.
So, natürlich Spaß. Unsere waren ja immer größer. Und damit wurde ich schon kaum fertig. Und wie können Sie das jetzt ausprobieren?
Nee, momentan nicht. Also ich würde einfach so aufnehmen und später kann ich das ausprobieren, ob das geklappt hat oder nicht. Aber ich glaube, weil es
ja, nee, wir können doch dafür sorgen, dass es klappt. Wir sind ja nicht so.
Hm? Ja, ich glaube auch so. Wir haben zwei Diktiergeräte.
Also.
Ja, ich mache einfach mal einen Anfang, weil ihr keine Fragen habt.
Ja.
Was mich gestern also mich interessieren würde, ist noch, Sie begegnen bei den Lesungen ja auch Leuten aus Ihrer Generation. Wahrscheinlich auch Deutsche Leute aus Ihrer Generation. Sind Sie da jemals irgendwie angefeindet worden oder haben ergeben oder haben irgendwelche Erlebnisse gehabt, die so sehr negativ in Erinnerung geblieben sind?
Also ich persönlich habe großes Glück gehabt und habe das eigentlich kaum erlebt. Einmal in der Firma, ich musste ja dann in ein Büro und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Albtraum für jemanden ist, der nicht in ein Büro will. Und da gab es einen Prokuristen und der hat dafür gesorgt, dass ich dort entlassen werde. Aber das hat mich nicht gestört, weil ich das Büro sowieso scheußlich fand. Aber mir ist eigentlich nichts passiert, mein Bruder in der Schule allerlei.
Ich meine jetzt nach dem Krieg.
Ach, Entschuldigung.
Jetzt auf Ihre Lesung zum Beispiel als Reaktion, dass da Leute gesagt haben,
nie.
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Oder,
Nee, das können die nicht, weil ich ja die Gesetze mit Seitenzahlen angegeben habe. Vielleicht könnt ihr ja nachgucken. Nein, noch nie. Noch nie.
Auch Jugendliche nicht, oder?
Nein, die schon gar nicht, weil die ja wirklich nichts wussten. Und die haben sich das nur angehört. Und die Gesetze, ich meine, die waren ja auch alle entsetzt. Und dann, also mir ist wirklich nie was passiert, weder erpasst im Dritten Reich, außer der Diskriminierung, und als auch hinterher. Ich habe, Giordano hat ja neulich mal geschrieben, der ja nur viel erlebt hat, ich bin ein Glückskind in dieser Sache, und das kann ich eigentlich auch sagen. Das interessiert uns nicht, weil Fundamentalismus ist etwas, mit dem ich nichts anfangen kann. Und dann lasse ich es lieber mal gleich ganz.
Aber das heißt, du hast nicht, man kann sagen, du hast nicht uneingeschränkte Aufmerksamkeit zum Beispiel von den Juden.
Ja, von denen, die ich kenne, natürlich. Also ich bin aufgenommen als Ehrenmitglied in der christlich-jüdischen Gesellschaft in Freiburg mit Rabbiner und so. Also in der Öffentlichkeit habe ich es sowieso unglaublich gut. Und ich kriege ja auch jetzt nächste Woche in Berlin so eine Ehrenmitgliedschaft von dieser Gesellschaft. Ich habe es schon sehr gut, weil die auch meine Arbeit toll finden. Ne?
Aber es ist nicht selbstverständlich. Also da gibt es nochmal eine Trennung. Das
aber es gibt doch, kennst du irgendeine Religion, wo es keine Trennung gibt?
Ja.
Und bei den Juden ist es so schwierig, weil die ja erst nach dem Krieg hier sesshaft werden konnten wieder. Und da gibt es 2, 3 Strömungen und dann die Russlandjuden. Das ist ein Problem und das will ich einfach auch nicht haben. Also ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten.
Sind Sie denn selber auch irgendwie gläubig?
Nein.
Also Sie glauben nicht, dass es irgendwo einen Gott gibt?
Nein, ich glaube, dass es ein Schicksal gibt und ich nenne das so. Und da ich weder weiß, dass es einen gibt, noch dass es keinen gibt, habe ich keinen Ansprechpartner und sage immer das Schicksal. Und da ich durch meine Chroniken haben die Leute gesagt, du sammelst ja Pfarrer, die haben das alle akzeptiert. Ich habe gesagt, ihr könnt über mich, mit mir über alles reden, aber bitte nicht über einen Glauben, es hat keinen Sinn.
Verbietet das Ihr Schicksal?
Nö, na, es verbietet meine Kenntnis von, ich habe keine Ahnung davon. Und ich habe, ich meine, die Bibel ist ein tolles Buch, auch ganz schöner Krimi dabei, aber ich habe einfach das, was die Juden G-TT nennen und die anderen Gott, ich habe keine Beziehung zu einem Ansprechpartner. Aber ich habe einen anderen Trick, wenn ich zum Beispiel stolper oder nicht fall oder was Gutes erlebe, dann kommt das in die Leprosendose. Also irgendwas tut man doch immer. Naja, es ist so, ich sehe, nein, ich kann überhaupt an sowas nicht glauben, weil ich es nicht weiß. Ich merke aber, dass mir viel Gutes passiert, nicht? Und die Christen nennen das natürlich Fügung von oben und das dürfen sie ja auch. Und also ich, deswegen war das immer so interessant, wenn ich mit dem Pfarrer unterwegs war, nicht? 10 Jahre lang. Aber ich meine, gut, ich denke immer, wir wissen es nicht. Und ich kenne so tausende von Menschen, die sich eben mit diesen Religionen befassen. Und ich frage immer, wo endet es bei euch? Und eben auch nur bei Informationen von der und der und also Baha'i oder zum Beispiel Baha'i ist interessant. Die haben ja in Tel Aviv ein tolles Zentrum und da hat mal ein sehr frommer jüdischer Freund zu mir gesagt, wenn ich kein Jude wäre, würde ich zu den Baha'is gehen. Also das ist ja auch spannend. Ne? Aber ich verstehe gar nichts von all diesen Sachen. Und ich lese wunderbare alte Literatur und das macht mir am meisten Spaß.
Welche Bedeutung hatte denn hatten Ihre jüdischen Wurzeln vor 1933? Sie sagten, die haben dieses Fest Hanukkah gefeiert?
Nein, das
aber auch vorher schon, oder?
Wir haben immer Weihnachten gefeiert. Weihnachten. Ja, aber später haben wir es dann Weinukkah genannt. Weil das ist ein jüdischer Ausdruck, weil furchtbar viele jüdische Leute mit ihren Familien auch gerne Weihnachten feiern. Tannenbaum muss ja dabei sein, trotz des Hanukkah, des Leuchters. Und wir haben alle in der Wohnung Hanukkah-Leuchter. Das haben wir alle.
War das denn, war Ihnen das denn irgendwie bewusst? Aber war das so Teil Ihrer Identität, dass Sie sagten, ich bin Jude, also als Kind?
Nee, bin ich ja nie gewesen.
Es
stand gar nicht zur Debatte. Unsere Eltern haben ja immer gesagt, die Kinder sollen mit 13 oder 14 selber wählen, was sie werden wollen. Und mein Bruder hat sich sehr früh für den Protestantismus entschieden und ich habe gesagt, ich will gar nicht. Aber, das muss ich sagen, als der Judenstern so in der Nähe war, da hat ein evangelischer Pfarrer, ein Freund meiner Mutter, meine kleine Inge und mich nach Bremen eingeladen und uns ohne jegliche Zeremonie getauft. Und deswegen würde ich auch nie aus der Kirche austreten. Dem bin ich mein Leben lang dankbar. Ich meine, das war einer. Und da weiß ich noch, dass die Nazis vor seiner Kirche da furchtbar rumgegrölt haben. Die wussten, dass der kein Nazi war. Aber also das mit der Religion, da sage ich einfach, ich weiß es nicht. Und dann habe ich eigentlich, warum soll ich mich damit befassen, wenn ich es gar nicht rauskriege und mache was anderes.
Ich habe eine Frage, Frau Mech. Von Ihnen ist ja jetzt Ihre Kindheit quasi bekannt, Ihre Kindheit. Und es ist bekannt, erst nach der Veröffentlichung Ihres Romans.
Buch, kein Roman. Kein Roman. Ja, ja.
Darum bemüht war, nicht nur in der Presse die Stunde Null zu machen und sie sich zurückzuziehen.
meinen Vater gab es nicht mehr. Jüdische Verwandte hatten wir nicht mehr, außer in Amerika einen Vetter. Und hier hatte ich meine Mutter und meine Tochter, aber wir haben keine richtige Familie mehr gehabt. Das war ein unglaublicher Zufall. Diese Ungerechtigkeiten haben wir immer kapiert. Aber diese Behörden hatten ja insofern recht, als sie sich ausredeten und sagten, ihr Haus ist ja überhaupt nicht geklaut von den Nazis. Sie haben es ja zwangsversteigern lassen, weil sie kein Geld mehr hatten. Und es geht doch so ineinander über. Das ist doch vollkommen blödsinnig. Aber das waren die Behörden nach 1945.
Man hat ja auch in Ermangelung geeigneter Personen Nazis wieder angelegt.
Ja, und ich hatte in Freiburg hatte ich einen Chef bei der Wiedergutmachungsbehörde, der hat den spannenden Satz zu mir gesagt, Sie haben ja sogar ein uneheliches Kind. Sag ich, ja, was glauben Sie, wieso ich es nicht habe? Ich durfte doch nicht heiraten. Aber das waren so bescheuerte Fragen. Und ich habe, also mein Mann, der ja nun wirklich sich vom Dritten Reich getrennt hat und seine alles Pension, alles, nicht Pension, aber Gehalt und so alles aufgegeben hat, der hat sich so aufgeregt. Und der ist auch für mich zu den Behörden gegangen. Aber die Behörden, die schwiegen. Und es gab einen Arzt, der sich sehr drum gekümmert hat. Und das hat alles nichts genützt. Genützt hat überhaupt erst ein einziger Beamter in Stuttgart. Dem hat man gesagt, 96, die sollte nochmal alle Akten prüfen. Und da haben die mich angerufen, haben gesagt, das ist ja wohl das Letzte, was man mit ihnen gemacht hat. Das war einer. Und ich bin so glücklich, dass es den gab, denn jetzt komme ich ja wenigstens durch den Alltag. Ne? Es war das Gefühl von der totalen Insuffizienz von Menschen, die sich in nichts hineinversetzen konnten. Und denen ging es ja auch alle ganz gut. Aber es gab so ein paar Behörden, also Herr Heuss hat uns mal jahrelang, zwei, drei Jahre lang 300 Mark geschickt. Nicht, also nicht Herr Heuss, sondern seine Behörde. Aber irgendwelche Rechtsansprüche gab es eben nicht, weil sie alle sagten, diese Platzangst muss nicht ursächlich sein, die haben ja auch immer geleugnet. Und darum habe ich ja gestern gesagt, es mussten in Israel und Amerika neue Betreuungsformen und therapeutische Formen gefunden werden. Nur die haben mir ja sowieso nichts genützt. Es war einmal ein Psychiater bei mir, das war nur komisch und da kann ich auch gar nicht erzählen, wie komisch. Aber das hat mir auch nichts gebracht. Vor allem, das habe ich ja gestern gesagt, hast du so ein bisschen falsch verstanden. Ich habe nichts gegen die Akademiker, ich habe was gegen die Psychiater. Weil die denken sich wirklich absonderliche Dinge aus. Nicht? Ach schön, gibst du das der lieben Dame? Ja, gerne. Danke, Maria. Nein, wir nie. Mein Bruder ist ja sofort gegangen. Also ist so, der hat ja den Vater dahin bringen müssen und das hat er alles nie vergessen. Und dann hat er nach 1945 in Hamburg die Busse organisiert, die nach Theresienstadt fuhren. Und als der Vater da einstieg und einfach es ihn nicht mehr gab, da hat er gesagt, ich wandere aus. Und er hatte die Gelegenheit, nach Honduras zu gehen. Ging ein bisschen schief. Dann hat er eine Guatemaltekerin mit einer deutschen Mutter geheiratet. Und war die ganzen vielen Jahre, bis er vor 7 Jahren starb, auch glücklich verheiratet. Aber er hat diese Sachen, die ich gemacht habe, nicht kapiert. Er hat einfach gesagt, ich will davon nichts mehr hören. Ist klar, der war weit weg und hatte keinen Ansprechpartner. Und ich habe ja gesehen, wie man es hören wollte. Nicht? Mein Bruder war auf die Weise ein sehr kaputter Mensch. Der ist, als er aus dem HSV flog und nachher der Vater nicht zurückkam, hat er gesagt, hier bleibe ich nicht. Ne? Nein. Na, ich habe ja auch sowieso nichts gelernt und ich hatte die Mutter und die kleine Tochter, keinen Vater dazu, keinen eigenen Vater und die Mutti hat zum Teil noch von der Sozialhilfe gelebt und ich habe ein bisschen fürs Rathaus gearbeitet und habe auch dann angefangen beim Südwestfunk ein bisschen was zu verdienen. Ich war ja dann mit meinem Mann zusammen und mein Mann hat sich ja so pensionieren lassen, dass er am Anfang 300 Mark Rente bekam. Und wurde zum Beispiel in Baden-Weiler von dem Landrat eingeladen, mal ein Jahr im Sanatorium zu leben. Und da habe ich ihn kennengelernt. Aber es war eine ganz, ganz, ganz karge Zeit. Und mein Mann und ich haben eigentlich immer ein Loch mit dem anderen gestopft. Wir waren es nicht anders gewöhnt. Und darum sage ich immer, ich habe eine so total gestörte Beziehung zu Geld, weil ich nie welches hatte. Wir sind
44.
Ja, nun, das war ja ganz am Anfang, nach 45, da war er auch noch nicht verheiratet. Wir hatten dann immer so um, was weiß ich, 600, 700, 800 Mark. Und ich habe immer die tollsten Situationen erlebt, wenn mein Mann vor Weihnachten sagte, kannst du mir ein bisschen Geld geben, dass ich dir was schenken kann. Sag ich, prima wär's. Aber wir, es war ja so eine glückliche Ehe, insofern ging das ja. Aber ich habe schon viele, viele Dinge erfinden müssen. Auch zum Beispiel, was ich ganz toll fand, die Handwerker um uns rum, nein, die Lebensmittelhändler, die haben wirklich immer geschickt und gewartet, bis ich bezahlt habe. Die haben gesagt, auf die kann man sich verlassen, weil irgendwann ja auch für meinen Mann Honorare kamen. Und neulich habe ich mich mal bei jemandem bedankt, die jetzt pensioniert sind, und da sagt sie, das werden wir nie vergessen. Meistens sind die Gäste, denen wir Kredit geben, waren erst das Geld weg und dann die Gäste, dann die Kunden. Und bei ihnen ging das. Und ich meine, das war natürlich wichtig, dass ich die Leute dann irgendwie, dass ich es bezahlt habe. Aber es war ein Drama und komisch. Und dann hatten wir einen wunderbaren Mäzen. Das war ein Landgerichtsdirektor, der hat geerbt in der Schweiz. Und der hat bei mir eine Studentin besucht. Und da kommt also wirklich blödsinnigerweise ausgerechnet ein gläubiger Anruf. Und da hat er, weil der kannte uns gar nicht. Mein Mann fand er sowieso wahnsinnig interessant und mich, glaube ich, ganz lieb. In jedem Fall hat er nachher dafür gesorgt, bis mein Mann starb, bis ich die Wiedergutmachung kriegte, hat er uns monatlich was gegeben. Und solche ungeheuerlichen Glücksfälle sind mir eben oft passiert, weil viele Leute konnten sich ja vorstellen, was bei uns los war. Und man mochte uns, und also es war wirklich ganz wunderbar. Und meine Tochter sollte ja nun anders aus, das kennt man ja, du sollst es mal besser haben. Und dann habe ich immer in einem ganzen schicken Modegeschäft auf ewige Raten für sie ein Kleid gekauft. Sie hat nachher auch ging ja nachher auf die Kunstakademie und dann nach Berlin. Und da habe ich ihr mal, da ging das mit den Telegrafen noch nett, habe ich ihr mal ein Telegramm geschickt. Zum Muttertag kriegst du von mir das Kleid, was wir abzahlen wollen. Und da rief die Telefonistin an und sagt, die hat aber eine nette Mutter. Sowas gibt es ja heute natürlich nicht mehr. Ne? Ja, aber keine Telefonistin, die anruft. Das habe ich doch gemeint, Frau Dr. Renner, Frau Professor Renner. Die passt aber auch.
Man muss, ist es nicht komisch, sozusagen nach 45 im Land der Täter verblieben zu sein? Also ich stelle mir das irgendwie merkwürdig vor, dass dann auf einmal alle, so wird das ja eigentlich auch gelehrt, dass es dann nach 45 der irgendwie eine Art Umschwung kam. Und dann die Nazis oder die Deutschen dann gut wurden. Aber irgendwie, es waren ja noch, die Täter waren ja teilweise, also die mittlere Beamtenschicht und so, war teilweise noch vorhanden. Und Großteile der Mitläuferschaft sind ja nie belangt worden. Ist das nicht merkwürdig? Dann,
ja, wir wussten das ja später durch Giordanos Bücher, aber wir waren ja nie von Nazis umgeben. Wir waren ja von denen umgeben, die es schrecklich fanden, die uns heimlich mitgenommen haben aufs Boot und die uns geholfen haben. Und für mich war das Land der Täter ist eigentlich ein Ausdruck, den ich nicht so gern habe. Aber weil es ja auch viele, viele andere gab. Aber wir hatten außerdem gar keine Chancen. Wo sollten wir hin? Mein Vater hätte auswandern können, aber Rechtsanwälte kriegten nirgends auf der Welt einen Job. Und er war ja auch nicht mehr gesund und er war vor allem in einem Alter, wo er nichts mehr umlernen konnte. Er hatte noch eine Chance, nach Honduras wurde auch nichts. Also jedenfalls Rechtsanwälte. Ärzte konnten ja überall noch ein Jahr nachstudieren, Rechtsanwälte nicht.
Wenn Sie gerade von Ihrem Vater reden, Sie haben gestern was ganz Interessantes gesagt, dass Sie heute, erst heute, Ihre Krankheit mit Ihrer Beziehung zu Ihrem Vater in Verbindung bringen können?
Ja, das ist so eine psychiatrische Idee, die man dann angenommen hat. Ich habe das gemacht, was mein Vater machen musste, durch diese freiwillige Eingeschlossenheit. Das ist mir irgendwie so der Gedanke gekommen. Irgendwas ist ja da dran, nicht?
Das ist aber eine Sache, die ihm selber in den Sinn gekommen
ja,
ist, die ihn nicht irgendein Psychiater auch
umgeht. Na, das hätte mir ja noch gefehlt.
Man nahm sie nicht als halb Jüdin, halb Arierin, wie auch immer, man nahm sie so nicht ernst. Und ich habe überlegt, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie sich so zurückgezogen haben und ihre Reaktion auf ihr Buch war ja auf einmal eine andere, auf einmal wollte man
hören. Das war ja. Ja, aber natürlich. Was glauben Sie, wie es, wenn es mir jetzt geht? Also gestern habe ich gedacht, ich komme nie hier irgendwo her. Und in dem Moment, wo ihr da wart, hatte ich Kraft und habe wunderbar geschlafen. Die Kraft kommt immer von denen, die zuhören.
War ich ganz fertig mit dem Vater?
Entschuldigung.
Und zwar wollte ich auf Ihr Verhältnis zu dem Vater hinaus. Weil das ist nur, also nicht ausreichend beschrieben, wie ich finde, dass man das
in dem Buch? In dem Buch? Na wunderbar. Ich meine, wir kannten ja diese merkwürdigen Probleme nicht, die die heute alle haben. Wir hatten ein wunderschönes Elternhaus und trotz dieser Scheidung, die aus ganz anderen Gründen passierte, meine Mutter war sehr viel jünger und völlig unerfahren, so eine kleine Adlige aus Meiningen, die gar nicht wusste, was da auf sie zukommt. Und die beiden haben, die sind in einem Haus geblieben, wir hatten es einfach gut. Und wir hatten nie einen Streit erlebt. Und schwierig war es dann, wenn der Vater nicht mehr kommen durfte. Aber wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir so selten in das Judenhaus gegangen sind. Wir waren eben jung und sind im Wanderbund gewesen. Und das kommt dann später. Aber wir hatten eben ein wundervolles Verhältnis, vor allem zu meinem Vater. Der war ja auch einer, der unheimlich viel las. Und wir hatten eine tolle Bibliothek. Und mein Vater ist auch viel mit uns alleine weggegangen. Mit unseren noch arischen Kindermädchen sind wir alle vier weg. Die Mutti, die hatte dann andere Vorstellungen, die hat Gesangunterricht genommen. Und jedenfalls, der Vater war wunderbar. Nur haben wir damals nicht, wir haben denen keine Höhen gehoben. Ne?
Und jetzt haben Sie geschrieben in Ihrem Buch, dass die Mutter sich bis zum Tod Vorwürfe gemacht hat, dass
sie sich hat scheiden lassen.
Und sich unter Umständen nicht richtig gekümmert hat, obwohl sie es ja gemacht hat. Nein,
ja, also das sind natürlich Gedanken, die kommen einem, ohne dass sie berechtigt sind. Denn die haben sich ja beide scheiden lassen und es war vor 1933 wurde es rechtskräftig. Aber das ist klar, dass jemand wie die Mutti, sie hatte meinen Vater ja mal geliebt und sie sah ja, was nur passierte, dass die man dann mit diesen Selbstvorwürfen anfing, das haben ja viele, viele, viele Menschen getan. Die waren aber total unberechtigt.
Selber haben sich aber keine Vorwürfe gemacht. Sie haben da
Wir haben nur gesagt, mein Bruder und ich, wir konnten ja gegen Auschwitz auch, Gottes Willen. Aber wir haben gesagt, wir hätten viel mehr in das Judenhaus gehen müssen und mit dem Vater und den unterhalten und so, denn der konnte ja auch kaum raus. Das sind dann so Sachen, die kommen später, die sind natürlich auch berechtigt und nicht berechtigt. Ich glaube, die kommen immer in allen Familien und in allen Familienverhältnissen, dass irgendwelche Kinder sagen, hätten wir uns da mehr gekümmert. Das gibt es, glaube ich, immer. Aber richtige Vorwürfe haben wir uns eigentlich nicht gemacht. Habe ich ja auch nicht gemacht, als der Vater von Barbara wegen mir an die Front geschickt wurde und gefallen von wegen. Das ist ja auch verrückt, ne? Aber, und wo sollten wir denn mit unseren Vorwürfen noch hin, für die wir gar nichts konnten? Na, ich habe ja vor 2 Jahren noch mal ein Buch rausgegeben mit einem Kollegen, habe ich davon gestern geredet, mit der Simmernauer. Also ich habe vor vielen Jahren, ich glaube für den Herder Verlag, ein Buch besprochen von einer Simmernauer aus Israel. Ich war Krankengymnastin in Auschwitz. Und da haben die mir das gegeben und ich lese das und habe gesagt, um Gottes Willen, wie hat die das geschafft, jetzt noch so freundlich und lieb und so. Und dann hat vor 2 Jahren ein Kollege von mir bei Dölling und Gales von meinem Verlag, Entschuldigung, armer Junge, Er hat gesagt, ich war in Israel bei dieser Simanao, die hieß früher Stella Silberstein. Und die hat über ihre Kindheit, über ihre Befreiung geschrieben. Die wurde nämlich, also wie die das geschafft hat, weiß ich nicht, kam nach Bergen-Belsen. Und die war Krankengymnastin, wie gesagt, aber nicht für die Juden im Lager. Und dass diese Nazis sich manchmal von ihr behandeln ließen, hat ihr auch immer mal was eingebracht, aber das war eine schlimme Sache. Und dann hat die als ganz alte Dame drei etwas verwirrte Manuskripte über ihre Befreiung. Die ging nach Nizza zurück und dann ist ihr Mann umgekommen, dann hat sie gesucht, wie das passiert ist. Und darüber hat die, wie gesagt, drei merkwürdige Manuskripte, aber wahnsinnig interessant hinterlassen. Und da sagt der Robert Galitz, mein Verleger, schade, dafür kriege ich keinen Lektor, sage ich, ja, würde mal die Inge Bockhecht fragen. Und da haben wir ein Jahr zusammen, der Kurt Kreiler und ich, haben wir das, also ich habe es ausgesucht und er war immer, kam da so manchmal und hat geprüft. Und dann haben wir uns so über die Ausdrücke der Österreicher so ein bisschen gefetzt. Sag ich, das können wir doch nicht in unserem Manuskript übernehmen. Und das war also ganz schön. Und das habe ich, damit muss ich eben am 17. jetzt in Berlin in der Typografie des Terrors lesen. Und zwar ist das dadurch interessant. Ja, ich lerne es nicht. Also, du sagst den anderen, ja, ist richtig. Ja, ja. Ich lerne es nicht. Und also vielleicht lerne ich es doch mal. Aber das ist so interessant, weil sie, als es ihr wieder gut ging in Nizza und sie hatte auch viele Patienten, hat sie zum Beispiel ein Haus nicht betreten, wo es einen Schäferhund gab. Das hat sie im KZ zu sehr erlebt. Der musste den einschießen. Oder sie hat bei ganz schönen Festen plötzlich an Auschwitz gedacht. Dieses schöne Festtafel und dann, wie sie schrieb, dann war der Futterdruck von Auschwitz vor meinen Augen. Und deswegen lesen wir das zu zweit. Eine liest die Zimmer, eine liest die Stella jetzt und eine liest die Stella früher. Mit der Ariane Hummel, ne? Ja, ich habe das halt herausgegeben und das fand ich auch ganz toll, dass ich das durfte, weil das so eine verlorene Sache war. Und nun ist sie nicht mehr verloren.
Ja, ja. Du hast doch auch Radiobesprechungen gemacht in anderen Büchern, ne? Oder in
ja,
Zeitung,
viel. Also ja, Südwestfunk und Badische Zeitung und Radio Bremen. Mhm. Hab viel gemacht. Dass wenn man so wenig intellektuell ist wie ich, kann man gar nicht sortieren.
Ja gar nicht.
Nein, es stimmt. Ihr müsst es mir glauben, mit einer Klitschulenbildung von mittlerer Reife und dann nie was anderes, außer wenn dann, als dann mein Mann kam. Und eben die Literatur zu Hause. Also diese drei Abitursjahre am Anfang habe ich das immer so empfunden, dass ich da nichts weiß. Also heute nicht mehr. Aber es gab ein Buch, das allererste, was mir Radio Bremen schickte. Und das ist ein schreckliches Buch, das hieß Die Zeit in Litzmannstadt. Und die Nazis haben Lodge ja umgenannt und da habe ich ja diese grausigen Dinge das erste Mal gelesen. Ganz am Anfang, wesentlich in den 60er Jahren. Und da habe ich die angerufen, ob das sein muss. Und da haben sie gesagt, wenn sie es nicht machen, macht es jemand anders und wir wissen, dass sie irgendwie objektiv sind oder so. Aber das war schlimm, aber damit habe ich gelernt, mit diesen schrecklichen Memoiren umzugehen. Der ist spannend. Wenn ich euch das erzähle, glaubt sie mir nicht. Also automatisch wache ich um 5 Uhr auf. Und dann ist in der Küche mein Tablett gerichtet. Morgens. Und dann ist in der Küche mein Tablett gerichtet und gieße ich nur den Tee auf. Einen ganz schönen Assam Gold oder Darjeeling Hochgewächs. Der ist in ganz Freiburg berühmt und noch irgendwo. Und dann nehme ich das mit ans Bett und da ist so ein Tablett drauf und dann mache ich Radio Südwestpunkt 2 an, Klassik, und dann sage ich, oh, wie ist es gemütlich. Und das ist wichtig, so anzufangen, weil man eben doch manchmal ein bisschen Ängste hat, ob mit den Beinen oder überhaupt. Und dann, dann frühstücke ich dort gemütlich und irgendwann ziehe ich mich an und ich versuche immer zwischen 9 und halb 10 an der Schreibmaschine zu sein oder an dem, was ich eben zu tun hatte. Und ich habe im Moment ja diese ganzen Organisationen mit meinen Lesungen und dann kriege ich ja einen Wahnsinnspreis. Und dann haben wir, und dann diese, ich habe das Bundesverdienstkreuz ja auch gekriegt. Und das ist interessant. Entriert hat das die, die Nichte von Heidrich. Ich wusste ja gar nichts. Die Isa Heidrich, mit der ich ja befreundet bin. Und die hat gewollt, dass ich das kriege. Und die hat ja auch, glaube ich, 2 Jahre gebraucht. Und ihr Vetter Gernot Erlert hat ihr dabei geholfen. Und eines Tages kriege ich da von dem Minister in Stuttgart, der sagte, er möchte eine Einzelveranstaltung mit 10 Freunden von mir. Und das war so toll. Und da ist noch was ganz Niedliches passiert. Ich habe ja 2 Enkel und der eine, der Schreiner, ist ein bisschen jenseits von Society und so ein Zeug. Und der sagt, und der Minister sagte, ich sagte an meinem Dankeschön, Sie müssen solche Reden ja so oft halten. Da sagt er zu mir, nicht immer so verdient wie bei Ihnen. Und da ist mein Enkel nachher hingegangen und hat gesagt, haben Sie damit die anderen nicht ein bisschen herabgesetzt? Und da sagte er aber, nein, das, was Ihre Frau Großmutter tut, ist ja einfach was ganz anderes, als was die Beamten, die es verdient haben, kriegen. Und das hat mein Enkel so gefreut, der ist ja an sich so ein bisschen, wie gesagt, jenseits von sowas. Aber das hat mich so amüsiert, dass der da einfach hingeht und den fragt. Aber das wisst ihr, also, wer Reinhard Heydrich ist.
Ich glaube nicht alle. Also, das ist so Heydrich und vor allem auch die Nichte. Was sagtest du?
Die Isa.
Wie lebt die oder sozusagen, wie ist die mit ihr? Das ist ja auch eine Art.
Furchtbar. Geschichte. Ja, die war im Südwestpunkt, darf ich sie kennen. Aber den Reinhard Heydrich, also den
ja, Deutsch. Ist doch mal. Also
ja, der war Leiter des, sag mal, was er war. Der hat diese ganze schreckliche Sache geleitet. Die Judenverfolgung. Der saß da ganz oben und hat alles geleitet, mit dem Eichmann zusammen. Und es gibt ja diese, die Wannsee-Konferenz-Ausstellung, da wollte die Isa mit mir hingehen, sag ich, du, das geht nicht. Da ist dein Onkel da vorne groß an der Tür, also da können wir nun wirklich mal nicht zusammen hingehen. Und dieser Heydrich hat, die haben Protokoll gemacht, das hat der Eichmann gemacht. Und in dem Buch Wannsee-Konferenz, da könnt ihr das alles nachlesen, das ist wahnsinnig. Da stand am, das, denn die haben ja auch die ganzen Züge nach Auschwitz organisiert. Und da hat, es war Heydrich, und da hat stand drunter, die Stimmung war gelöst, wir tranken alle Cognac. Es wurde einem so übel dabei, bei diesem Protokoll. Und hinterher kam denn das, es haben ja viele Leute darüber geschrieben, von wegen, ja, die Deutschen haben es nicht gewusst, wie viele. Allein Zugführer, die aber nicht unbedingt dabei glücklich waren, ne? Aber Heydrich ist wohl ein Name, um den ihr euch kümmern müsst, würde ich sagen. Wenn es auch nur kurz ist, aber der war der, ich meine, man kann gar nicht sagen, der Schrecklichste. Der war genauso wie Eichmann. Wir haben ja nur unsere Pflicht getan. Und der Heydrich hatte angeblich einen Bruder, das war der Vater von Isa, der heimlich den Juden geholfen hat. Und da hat er einen Revolver geschickt gekriegt. Und da haben sie gesagt, wir können Heydrich nicht deswegen vor Gericht bringen, bitte. Und er hat sich erschossen. Das ist jetzt die Version von der Isa. Das kann ich nicht nachprüfen. Aber der Heydrich selber ist ja ermordet worden.
Und Isa?
Isa ist die richtige Nichte und Isa hatte eine Mutter. Die war beim Südwestfunk, Sekretärin. Und hat 4 Folgen mit mir gemacht. Und ihre Mutter war wohl Italienerin. Und der Heydrich wollte immer, dass die Mutter sich wieder scheiden lässt. Hat er natürlich nicht gemacht, der Bruder. Aber Isa hat alles, was diese Welt anzubieten hat, an schlimmen Krankheiten, als wenn er das Schicksal alles auf sie runterschüttet. An Krankheiten, an was weiß ich. Und sie weint sowieso immer. Und als sie das von mir mitkriegte, ist sie mit mir auf meine Lesung gegangen und auch auf meine Feste. Und das war jedes Mal, ich habe gesagt, Isa, hat doch keinen Sinn, dass du weinst, du hast doch nichts damit zu tun, nicht? Aber es ist natürlich, dass die da eines Tages dieses Bundesverdienstkreuz für mich versucht zu kriegen, ist doch irgendwie ganz aufregend. Und
was ist die von Jahrgang? Ungefähr?
Von was?
Was für ein Jahrgang? Wie alt ist die ungefähr?
Die wird jetzt auch so Richtung 70, ne?
Mhm.
Glaube, weißt du, ich bin, das ist so wenig.
Nur so grob, also um einfach auch zu sehen, dass es also dann doch auch...
Ja, sie ist nicht mehr beim Funk. Sie ist jetzt
deutlich jünger als du?
Ja, sicher. Naja, was heißt deutlich? Ja. Doch, natürlich. Und die hat so schlimme Sachen erlebt. Gleich nach dem Krieg hat eine Nazi-Familie sie aufgenommen. und ihre Mutter. Und da sagt sie, wir mussten immer sowas von parieren, weil wir ja nun eigentlich von niemandem mehr aufgenommen werden würden. Es haben viele Leute auch bei ihr gesagt, nicht den Namen Heidrich, auch im Funk. Da hieß sie Kehler und nach ihrem Mann, aber sie hat den Namen Heidrich einfach immer wieder zurückgeholt. Sie sagt, das war ein Zwang, weil ihre Mutter so hieß, ne? Nein, ist ja okay. Ja, ja. Ach so, ja, und dann. Und dann kommt was, was ihr verachten werdet. Nach dem Mittagessen muss ich ein bisschen schlafen. Oder die dümmsten, ja, das machen doch alle, hoffe ich. Aber dann die dümmsten Fernsehsendungen dieser Erde. Da sehe ich dann diese Gerichtssendung. Ihr auch? Ja, das sehe ich, diese Richterin Salisch ist ja auch eine Jüdin, die hat vielleicht eine Klappe. Ich bin in Hamburg ja mit den Juristen ein bisschen befreundet und ich habe gestern zu der Freundin gesagt, ich werde jetzt mal in Hamburg den Dr. Morisse fragen, wie kommen diese Gerichtssitzungen eigentlich zustande?
Kann ich Ihnen direkt erklären.
Na, das würde mich freuen. Warum sind die Mädchen immer alle halb nackt? Gibt es in Wirklichkeit
das Gericht? Das sind alles inszenierte Sachen, das ist alles Schauspiel.
Ja, aber irgendwas muss ja dran sein an den Abläufen. Wollte ich sagen. Darum ist es ja auch manchmal so, dass man sagt, jetzt muss ich aber doch noch wissen, wer es war. Denn nachts, also wenn ich einen Tatort sehe, da weiß ich nie, wer der Mörder ist, da schlafe ich einfach ein. Mich um 5 aufwache, ist ja auch kein Wunder. Und neulich war ein wundervoller Film mit der Iris Berben, Duell bei Nacht, und da habe ich auch das Ende versäumt. Und keiner von euch hat es gesehen, gell? Ach, das ist aber die Iris Berben ist ja sowieso ein Problem für sich, nicht? Die war ja jetzt lange mit einer Israeli liiert und ist jetzt allein. Und die hat auch viele Preise gekriegt und hat immer kein Selbstvertrauen zu sich, komischerweise.
Genau,
ja, das stört mich ja nicht. Ich habe ja Selbstbewusstsein, das hat sie nicht.
Ja, leider. Weil sie sagt immer, wenn irgendwie...
Komisch, ja, nicht? Bei so tolle Frauen, die so...
Ja,
also,
völlig verrückt.
Dabei hat auch jetzt so schöne Beine. Ich sage euch, also da können wir uns gar nicht vergleichen.
Und dann nach den Gerichtsshows. Kommt dann nochmal irgendwie Programm oder?
Nein, ich lese ja ganz viele schöne Sachen. Und zwar so Sachen, die ihr gar nicht mehr kennt. Wir haben damals immer mal ein Buch gelesen von Säume, Spaziergang nach Syrakus. Und wenn man das heute liest, das ist so witzig. Der ist als Beamter, als er pensioniert war, ganz allein zu Fuß nach Syrakus und hat sich über alles aufgeregt, was da so auf Society machte. Und es ist so witzig. Oder ich habe mir jetzt noch mal ein Buch gekauft, eine Biografie über den Josef von Eichendorff, weil wir immer nur kannten, Geschichte eines Taugenichts, haben wir auch in der Schule gelesen. Und mein Mann, der liebte Jean Paul, und das tut ja die ganze Welt von damals, und dann habe ich die nicht lesen wollen, als er noch lebte und sagte, nee, und ist mir zu schwer. Und hinterher habe ich es gelesen und habe ich gesagt, hätte ich das vorher gemacht, hätten wir uns doch streiten können.
Jean-Paul Sartre, oder was?
Nee, der hat damit nichts zu tun. Jean-Paul ist natürlich super. Der ist aus, ich habe jetzt einer Freundin, die dort geboren ist, sein Buch geschenkt. Jean-Paul hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben. Und zwar witzige, zum Beispiel, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Siebenkäse. Habt ihr mal von Siebenkäse gehört? Kauft euch mal Siebenkäse. Also das ist ein netter Beamter, der eine Frau heiratet, die er nicht unbedingt liebt. Und die ergab sich, weil die dauernd putzt, wenn er dichten wollte.
Aus Bayreuth
kommt er. Nee. Nein. Er kommt aus einem ganz kleinen Ort bei Bayreuth. Aber
okay. Aber da in der Nähe jedenfalls.
Ich weiß es nicht. Ich war nämlich. Nein, ich war mit Helmut ja jetzt da. Ich komme auch gleich noch drauf. Wir waren dort. Und der Siebenkäse ist also ein einfacher Beamter, der immer, wenn er dichten wollte, dann fing seine Frau an zu putzen. Das hat den wahnsinnig gemacht. Und irgendwann mochte er ihn nicht mehr. Und er hatte einen Zwillingsbruder, der das Gegenteil von ihm war, der wanderte durch die Welt. Und er kam immer mal und dann sagte, eines Tages sagte, also ich weiß nicht, am besten ich täusche meinen Tod vor. Das müsst ihr hören. Wie er nun monatelang erstmal so tat, als wenn er immer hinfälliger wurde, und dann wurde der Tod auch wirklich vorgetäuscht. Das ist natürlich ganz abenteuerlich, mit Maske und Deckel zu. Und dann hat er angefangen, plötzlich seine Frau zu bedauern, die da saß und weinte. Und dann hat er inzwischen auch eine Cousine, glaube ich, kennengelernt, die er dann liebte, aber die konnte er nicht haben. Und irgendwann ist er dann heimlich weg. Und denn es durfte ja nur niemand wissen, dass er noch lebte. Offiziell war beerdigt. Und dann trifft er die andere. Und dann hat die richtige Ehefrau dann so einen super Lehrer geheiratet, der sowieso immer schon hinter ihr her war. Aber ich kann das nicht schildern, es ist so komisch. Und wenn ihr nur mal in dieser Kulturgeschichte blättert, was hat Jean-Paul geschrieben? Und der Hermann Hesse hat noch gesagt, es gibt keinen Deutschen, der Jean-Paul nicht liebt. Das war in der Zeit wirklich noch so. Und guckt mal in den Unterlagen nach. Ich meine, ich will euch da jetzt nicht verrückt machen mit jemandem, der vielleicht schwer zu verstehen ist, aber wunderbar. Einfach nur die Literatur über ihn, so ein bisschen. Aber wenn ich damit anfange, dann ihr Armen. Der war ja auch so unglücklich. Ja. Doch. Ja, ich habe jetzt die letzte Zeit Keller gelesen und da stellte sich eben raus, der hat die Liebesbriefe im Moment, was der hat überhaupt sehr viel geschrieben, und ich habe jetzt den Dreiviertel Gottfried Keller durchgelesen, ich muss es dann nur wieder kurbeln. Der hatte auch kein Glück irgendwie mit seiner Frau, glaube ich, und der ist dann auch am Irrenhaus wie Nietzsche und gestorben. Und das macht dann immer so traurig, dass diese Genies wirklich auch zum Teil Schuppe waren. Ne? Nietzsche, das habe ich gestern so im Radio gehört, weil der auch gerade irgendwelchen Geburtstag hat. Kann man ja gar nicht aushalten. Aber Keller habe ich halt sehr geliebt. Und genau der war so unglücklich. Und ich sehe es dann natürlich in diesen Büchern immer, die Nach- und Vorworte, dann weiß man einiges. Ne? Aber lest ihr denn den Keller noch? Gottfried Keller? Aber er hat doch noch so eine schöne Geschichte, die Geschichte über einen Liebesbrief geschrieben. Der verlegte Liebesbrief. Na jedenfalls toll, dass Sie den lesen. Ich lese quer durch. Und er hatte drei Bände, einen habe ich jetzt hinter mir, aber man genießt es so sehr, wenn man an die heutige Literatur denkt, da können wir halt nichts mit anfangen. Ich meine, ich habe ja lauter hochgebildete Ladies wie Sie und meine Freundin Ariane Hummel, die jetzt ein Dichtband über Nelly Sachs rausgibt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dass ich Nelly Sachs, ich kann das gar nicht richtig verstehen. Nun hat sie mir ihr Leben erzählt. Und dann muss man verstehen, dass sie solche Sachen geschrieben hat. Ne? Aber wie gesagt, ich habe es mit der alten Literatur. Und dann ich habe mit meiner Freundin Maria, die eigentlich so völlig jenseits von sowas aufgewachsen ist, haben wir uns beide mal im Fernsehen Faust 1 und Faust 2 angesehen. Die denken immer, das wäre so eine Bildungshemmnis. Das ist ja gar nicht wahr. Das ist ja hochwitzig. Und ich habe ja ein Buch geschrieben, Der Magier, der in Staufen starb. Und das hat natürlich mein Auerbachs Kellertheater auch schön aufgeführt, denn er ist ja wirklich in Staufen umgekommen, der Dr. Faust.
Haben Sie ein Lieblingsbuch?
Ich habe also viele Lieblingsbücher. Also es gibt, ich habe zurzeit Namensschwierigkeiten. Es gibt zurzeit einen jüdischen Autor, und der hat einfach nur geschrieben einen Roman. Hieß der Titel. Und das ist ja sowas von unglaublich. Sowas spielt dann in der Pionierzeit in Israel. Und das sind natürlich spannende Dinge, wie es da so gelaufen ist. Ne? Und ja, eigentlich habe ich viele Lieblingsbücher. Nur im Moment kann ich so schlecht kurbeln, aber im Laufe unserer Stunde komme ich vielleicht noch auf ein Richtiges.
Ich habe noch eine Frage. Sie haben jetzt
erzählt, den sie in der Nacht, also nach dem Krieg hatten. Und mich würde interessieren, wie sie mit dem Verlust von Hans umgegangen sind, nachdem er weg war. Wie das geprägt hat nach dem Krieg.
Es war schrecklich. Was sollte man dazu sagen? In der Zeit sind sie ja drumherum, waren alle Leute irgendwie in Trauer. Und naja, ich habe sicher nichts mehr verinnerlicht, weil es irgendwie so weit weg war dann. Und ich habe ja dann auch ziemlich bald meinen Mann kennengelernt, aber man war noch alleiner. Ne? Bei uns ist alles so, also die Vettern sind ausgewandert, mein Vater war verschwunden und dann der Hans hat übrigens was ganz Tapferes gemacht. Der ist noch mit meinem Vater zu einem arischen Anwalt gegangen und hat gesagt, was könnten wir denn machen, die Ingeborg und ich. Und da hat der gesagt, lassen Sie um Gottes Willen, bringen Sie sich nicht erst ins Visier. Der ist aber nochmal zu jemandem davon in das Gestapo gegangen. Und dann hatte er ein solches Glück, dass der nichts gemacht hat. Und erst bei der offiziellen Heiratsgenehmigung war er dann in Russland.
Oder wegen des Heiratsantrags an die Front geschickt?
Sofort. Sofort. Der hat seinen sogenannten Spieß, das waren ja immer so komische Vorgesetzte, Kleinbürgerliche in der Wehrmacht, da hat er es nochmal versucht und dann war er aber gleich an der Front. Aber das ist vielen passiert. Und wir haben Glück, dass überhaupt nur ein Teil was passiert ist. Mich haben die in Ruhe gelassen.
Da machen sie sich aber auch keine Vorwürfe, dass das irgendwie beantragt wurde. Und
ja, was soll ich tun? Nicht? Natürlich habe ich mir Vorwürfe gemacht. Und er hat sich ja auch wirklich Mühe gegeben. Aber das macht er immer so interessant. Es war einfach, wir waren innerhalb einer Umgebung, wo ununterbrochen jemand von uns fortging. Und irgendwann, das war übrigens in der Zeit in Staufen, wo die auch hinter mir hier waren, und da hatte ich gerade so eine schwere Operation hinter mir. Und da hat dieser komische Mann aus Lörrach, der Nazi-Mann, gesagt, wir kommen in 3 Wochen wieder, weil ich total hinfällig war. Und er hatte keine Lust, mich abzuschleppen in ein Lager irgendwo in Frankreich. Und nach 3 Wochen waren aber die Franzosen da. Da konnte er nichts mehr machen. Und die wiederum waren total im Schucke, die wollten uns nach Hamburg zurückschicken. Die französischen Behörden hatten ja auch ihre Macken. Die wollten uns aus Staufen nach Hamburg zurückschicken, da war doch niemand mehr. Bis ich da fertig war mit denen und dass die kapiert haben, dass wir in Staufen bleiben möchten. Aber eigentlich man geriet immerzu in irgendwas Komisches. Und danach eben in diese Wiedergutmachungsgeschichte in Freiburg. Da hat sich mein Mann wahnsinnig aufgeregt. Mit was? Nein, ich glaube mit Notwendigkeit. Ich meine, man sagt sich ja nicht so, jetzt will ich mich erinnern, weil ich so mutig bin, dass ich es will, sondern es kommt. Wie bei uns durch dieses Buch, ne? Durch diese Sondergesetze von Professor Walk. Da kam mir ja diese Erinnerung durch die Erlasse. Da konnte ich also nach und nach alles nachvollziehen, was da in den Erlassen stand, aber eben nur Erlasse und keine Schicksale. Und ich glaube nicht, dass das was mit Mut zu tun hat. Ich wollte es ja für die Kinder und für die Enkel. Ich wusste nicht, dass ich einen solchen tollen Verlag wie Hoffmann und Campe kriege. Keine Ahnung. Das gehört zu den Dingen, wo ich immer gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie es mir geschieht.
Aber Sie haben ja auch geschrieben in der Heilsamkeit des Erinnerns, dass Sie Menschen begegnet sind, wo Sie darüber nicht versprechen wollen.
Ja.
Und
dazu hat
Ihr Bruder jetzt auch gesagt,
ja,
dass
ja,
der schon ein kaputter Mensch war und dass es auf jeden Fall einen Unterschied gab.
Also die es nicht wollten, waren die sagten, ich kann es nicht mehr hören, wie mein Bruder im Ausland, der ja keinen Ansprechpartner hatte dort. Die Gottamatheken wussten wenig davon, obgleich es das erste Land war, was Israel anerkannt hat.
Und da Fall, dass die Erinnerung, es gibt ein Eiweiß im Körper, das die Erinnerung, das Vergessen.
Was für einen Beruf haben Sie denn später? Also so mit Eiweiß und so.
Das ist gerade in dem Buch. Wir haben das
ja, ich habe es ja nicht gelesen.
Das ist erklären, das ist ja
eben. Ja,
also
ja.
Im Grunde, ne, dass jeder Zelle des Körpers Eiweiß bildet, was verhindert ein bestimmtes Eiweiß, was man jetzt erst vor 2 Jahren oder so herausgefunden hat. Und was verhindert, dass man vergisst. Und man kann es gar nicht vergessen. Denn würde man vergessen, würde man sich selber das eigene Bewusstsein wirklich.
Ja, das, ich nehme an, das ist was dann man Verdrängen nennt. Ne?
Und deswegen meine ich nämlich, also es gibt ja, man kann ja nicht vergessen, das Erinnern ist ja im Grunde immer da. Und es gibt halt Menschen, die wollen es nicht. Die können, weil sie es nicht können.
Die werden dann auch krank, ne? Also ich wurde aber sicher nicht dadurch krank, dass ich mich nicht erinnern wollte, sondern ich war im Dritten Reich so ein bisschen die Hauptperson. Meine Mutter war schwach, mein Vater war kaputt und da habe ich sehr viel tun können, auch in der Schule. Und mich völlig überfordert nehme ich auch an, dass das dadurch dann gekommen ist.
Was möchten Sie noch erleben?
Ich habe ja noch nie Urlaub gemacht. Und will ich auch gar nicht. Das kann ich ja gar nichts damit anfangen mit meinen Beinen. Aber wir war bei meinem französischen Verlag im Luveron. Und dann sind wir quer durch Frankreich zu einer Freundin gefahren, die in Spanien lebte. Und da habe ich diese kleinen Ufer gesehen mit den kleinen Schiffen, die man im Film sieht. Und ich habe neulich gesagt, ich möchte doch einmal das Mittelmeer sehen. Und da habe ich meinen Arzt gefragt, einen Arztfreund, der viel mit mir gemacht hat, ob er sich getraut in meinem Zustand, sagt er, na sofort. Man weiß es nicht. Aber nachdem was ich da gestern an meiner Treppe erlebt habe, sage ich, mit mir kann keiner mehr verreisen. Aber im Auto, naja, also ist so ein Wunsch, den ich nochmal habe, denn sonst habe ich eigentlich keinen. Doch, ich wollte immer nochmal nach Odense, in die Heimat von Hans Christian Andersen. Das ist ja auch so eine tolle Biografie. Das gehört auch zu meinen Lieblingsbüchern. Hans Christian Andersens Leben. Also nicht seine Märchen sowieso, sondern sein Leben.
Was macht Sie heute traurig und was macht Sie glücklich?
Ja, glücklich bin ich ja irgendwie. Das bin ich wirklich. Aber traurig macht mich die ganze Welt. Mal wenn man sich umguckt, wir können ja immer nur sagen, in diesem Land geht es uns jetzt sowas von gut. Selbst die Hartz-IV-Leute können auf dieses Elend in fernen Ländern, können da gar nicht dran. Ne? Und das macht einen traurig. Das sage ich ja immer, wo nehmt ihr euren lieben Gott her, wenn es immer heißt, denen soll es allen gut gehen. Wieso ist das so unterschiedlich? Ne? Aber das ist natürlich eine blöde Begründung. Denn ich habe ja doch viele, auch junge Leute, die einfach so Arzt ohne Grenzen oder die jetzt zum Beispiel eine junge Frau in Freiburg, die geht in ein lateinamerikanisches Land zu Behinderten. Und sowas ist einfach unglaublich. Ich meine, das sind auch Dinge, das ist immer so ein blöder Ausdruck, das hätte ich nicht gekonnt. Ich meine, bei vielen Sachen sagt man, das hätte ich nicht gekonnt, das ist eine überflüssige Bemerkung, aber so ist es ja. Und die heute werden ein bisschen so programmiert, das muss man tun. Und das finde ich schön. Das ist das mit der Fee, ja.
Also was ist mit der Fee? Sie können auch mal gegen auch einen Einwohn frei haben und
das ist das Mittelmeer nochmal zu sehen.
Nee, ich meine jetzt Sie könnten ja die Möglichkeit in der Zeit zurückzureisen und irgendwo an einem Punkt Ihres Lebens den Weg ändern und einen neuen einschlagen. Wo wäre das denn?
Das ist aber ein komisches Kind. Darauf würde ich nie kommen. Nee, weil ja alle Zeiten, die ich erlebt habe, irgendwie dramatisch waren und da will man ja gar keine Zeit nochmal erleben. Aber also darauf komme ich eigentlich nicht. Da musste ich jetzt mal nachdenken und Ihnen schreiben. Gibt es das denn bei Ihnen? Die möchte man noch mal erleben.
Nee, noch mal erleben was? Ja, ich meine, was ich mir vorstelle, ist, okay, ich meine, dass man denen jetzt mir sagen können, irgendwie bis zu einem, bis,
zu einem Punkt im Leben waren, so ein Ding, ein Grund, oder was schön, dann ist etwas passiert. Und da hätte ich doch lieber gehabt, dass irgendwie das nicht passiert wäre. Und dann wäre vielleicht, keine Ahnung.
Naja, ich habe ja immer bedauert, kein Abitur zu haben. Und da habe ich jetzt kapiert, dass das der dümmste Wunsch meines Lebens war. Denn die vielen Abiturienten, die ich kenne, die sind gar nicht so viel klüger als ich. Die sind nur so, die wissen so bestimmte Dinge. Ne? Er lacht so schön. Was wollen Sie denn mal werden, wenn ich das zwischendurch mal fragen darf?
Journalist.
Willkommen im Club. Na, ich war ja kein richtiger Journalist. Ich Ereignisse geschildert, die man mir angetragen hat, mal zu untersuchen. Aber ich war nie ein richtiger Journalist. Da hätte ich nämlich forschen müssen. Und das konnte ich ja mit dieser Krankheit nie. Da sind ja meine Lehrer und meine Pfarrer auf Forschung gegangen, haben mir das Zeug gebracht. Aber ich weiß, was Sie meinen.
Wann waren Sie das letzte Mal, oder waren Sie überhaupt schon mal verzweifelt?
Ja.
Dass Sie nicht weiter wussten?
Naja, nach dem Tod meiner Tochter wusste ich überhaupt nicht mehr, wie die Welt weitergehen soll. Die war 34 Jahre alt, lebte in Berlin, kriegte von einer Stunde zur anderen ein Aneurysma, kam ins Krankenhaus und war nach 48 Stunden gestorben. Und dann war der Vater mit den beiden kleinen Jungs, 10 und 11, alleine und kamen die zu mir. Und wir wussten alle nicht, wie es weitergeht. Und außerdem, die Barbara war ja auch mein Lebensinhalt, nicht? Also das Kind von Hans und meins, und sie war übrigens entzückend, hat eine entzückende Tochter. Und sie war in der Kunstakademie zuletzt und hat dann dort einen Kollegen geheiratet, und die hatten immer nie Geld. Und da ist sie, das fand ich so toll, in Berlin in eine Wohnung in der Lehrter Straße gezogen und hat Hausmeisterin für türkische Familien gespielt. Und vorher war sie in so einer Luxuskasse von mir, jetzt ist sie mit ihrem Mann in der anderen Kasse. Sie hat sich also total hat das gemacht, was nötig war, und das war schon imponierend. Ich muss mal gucken, ob ich nicht zufällig. Manchmal habe ich ja Bilder bei mir. Aber ich glaube nicht unbedingt. Habe ich bei mir. Ich bin der einzige Mensch, bei dem er lacht. Das war auf der Ausstellung Tödliche Medizin. Die war voriges Jahr in Dresden, und da sind wir ja ein Fallbeispiel. Nee, mein Bärbchen ist in der anderen Mappe. So für einen Tag mache ich dann nicht so eine große Sache, hätte ich mal gewusst, dass ihr so interessiert seid. Aber sie ist... Bitte?
Eine kleine Frage.
Das habe ich aber nicht damit beabsichtigt. Was macht sie da jetzt? Fotografiert sie das?
Nein.
Ja, das hatte ich nicht damit beabsichtigt. Naja, ich habe eine sogenannte Polyneuropathie, das bedeutet, die Nerven gehen kaputt. Und das habe ich seit etwa über 10 Jahren, und bei mir ist das ganz langsam vorwärts gegangen. Ich habe eine Freundin, da war das innerhalb von 2 Jahren so, die ist so alt wie Bärbel und kann den Kopf nicht mehr bewegen. Und ich kann ja, und bis vorgestern, meine Beine tun ja, was sie sollen, aber sie fangen plötzlich an zu zittern. Das ist im Moment mein Problem. Und nun muss ich mal gucken, ob das noch mit der Gürtelrose zusammenhängt. Dass sie schweigen. Das war nicht beabsichtigt.
Ich habe noch eine Frage. Sie haben auch über Hexenverfolgung geschrieben.
Ja, also Staufen hat, ich wollte ja meine neue Heimat kennenlernen. Und Staufen hatte einen Hexenrichter im Mittelalter. Über den hat irgendein Historiker geschrieben, und ich habe das dann erforscht, den ganzen Hexenwahn am Oberrhein. Und dasselbe mit den Leprosen. Wir hatten eine süße kleine Leprosenkapelle. Und das sind ja spannende Geschichten. Und ich kann heute noch nicht vertragen, dass die Fasnacht-Leute immer Hexen spielen. Das ist ein so unglaublich leidgeprüftes Leben. Ne? Und das war ja auch ein bisschen wie mit den Juden. Man wollte ihr Vermögen. Man hat sie verachtet als Kräuterfrauen und so.
Ja, wollte ich gerade fragen, ob Sie eine Parallele sehen, wo wir es ja auch...
Nein, das war Zufall, weil man sich in Staufen waren eben gerade zwei so Fälle und das mit meinem Schicksal kam ja erst hinterher. Aber es sind ja drei Menschengruppen, die verfolgt wurden. Mhm. Auf unterschiedlichen Gründen.
Aber es hat nichts damit zu tun, dass Sie an Übernatürliches glauben, dass Sie sich mit Hexen beschäftigen.
Gottes Willen, nein. Nein, nichts Übernatürliches. Ich meine, ich weiß es halt nicht, aber ich meine, Hexen, das ist so eine ungeheuerliche Geschichte da. Jetzt habe ich gestern in der Badischen Zeitung gelesen, die Exorzisten kommen. Der Papst will also wieder Exorzisten. Ich glaube, der ist nicht ganz gescheit im Hirn, aber das darf man ja auch nicht laut sagen.
Das Wetter in Italien nicht gut.
Da ist das nicht furchtbar, dass das wirklich angeblich auch in Deutschland gemacht werden soll? Ist das nicht grauenvoll? Aber ich glaube, die ticken alle nicht richtig. Und ihr dürft doch alles schreiben.
Sie sind unglaublich gelassen, das ist mein Eindruck.
Das hilft mir ja über alles hinweg. Ich kann mich auch nicht ärgern.
Ja.
Und ich habe mit lauter unharmonischen Leuten Schwierigkeiten.
Aber was mich doch gewundert hat, als es gestern um Walser und Bubis ging, da ging es aber in ihn ab, habe ich das Gefühl.
Nein, da habe ich nur gesagt, das ist eine völlige Unverschämtheit, davon einen Befehl zu reden. Denn es hat ihm ja niemand befohlen, sich damit zu befassen. Ne? Das hatte ja Frau Renner gesagt. Das war wie eine Art Befehl, dass die Leute sich jetzt plötzlich damit befassen müssen. Wenn er das behauptet hat, ist das sein Problem. Wir haben niemanden befohlen, sich damit zu befassen. Wir bitten nur die Jugendlichen, Bescheid zu wissen. Nicht? Mit welchem?
Ja, ich erzähle es Ihnen nicht. Ja, und zwar bin ich auf einen Kollegen gestoßen, dessen Großmutter als polnische Jüdin das Konzentrationslager überstanden hat. Er selbst ist der Enkel, 25 Jahre. Sein Vater, der Sohn der Großmutter,
der weiß ja auch nicht, der weiß einfach nicht, was er machen soll. Nicht? Und dann ist das die Verdrängung, das Wegschicken, das ist klar. Das soll der auch, der müsste so leiden, wenn er sich damit befasst.
Ich glaube schon. Also ich glaube, er leidet. Also es kam mir bei mir so an, er leidet schon darunter.
Ich glaube, es geht gar nicht anders. Aber die einen drücken es aus und die anderen verdrängen es. Ich glaube, das haben sie bei allen.
Ja. Ich habe vorher nie darüber nachgedacht, dass ein solcher Wunsch von einem quasi Enkel eines Opfers kommt.
Mhm. Das ist der will nicht.
War ganz eigentümlich für mich, diese Erfahrung.
Ich glaube, dass wirklich bei jedem einzelnen Schicksal gibt es jedes Mal eine andere Reaktion. Wenn Sie das mal lesen, was in dem zweiten Buch mit den Kindern der Mischlinge. Das ist doch furchtbar zum Teil. Diese Frau Schwager, deren Vater sagte, wenn ihr euch anständig benehmt, kann ich euch akzeptieren. Ne? Muss man sich vorstellen. Und die Gitta Deutsch, die musste dann ins Ausland und der Vater blieb zurück, aber der kam wenigstens nach, der vom Deutschverzeichnis. Aber sie wurde dann als Dienstmädchen ja ziemlich diskriminiert. aber sie durfte zum Beispiel nicht mit der Köchin zusammen essen und so. Also die Engländer hatten ja ganz andere Vorstellungen. Sie haben die Menschen gerettet, aber sie haben die Kinder zum großen Teil neurotisch gemacht. Ne? Da irgendwie abschweift, es gibt so vieles, was wir jetzt so im Nachhinein auch mitkriegen. Also der Matthias und der Florian, die würden sich sofort mit jedem Nazi schlagen. Und die Kleinen, die Urenkel sind auch schon sehr beeinflusst, die sind aber auch in der Schule auf so einem guten Weg in Schneeberdingen. Ne? Na, das wäre ja schrecklich, wenn ich das in meiner Familie auch haben müsste. Denn es gibt ja viele, viele, viele tolle Eltern, wo die Kinder plötzlich ausflippen. Ne? Und das ist ja schwer, sich da wieder rauszuwinden. Sie macht so ein Gesicht, habe ich irgendwas nicht beantwortet. Wer?
80, sie selbst. Sie haben sich immer erinnert. Ne?
Ja, natürlich. Wir haben ja, ich meine, seitdem es Fernsehen gibt, es gibt keinen Tag, wo sie nicht einen Güterzug sehen und abstellen. Also diese Dinge sind bei uns, und es war auch der Tod meiner Tochter, ich habe den verglichen mit dem meines Vaters, habe es irgendwie nicht ausgehalten, aber besser ausgehalten. Ich habe gesagt, jeder, der im Bett stirbt, soll dankbar sein. Aber das ändert nichts an den schrecklichen Gefühlen, aber mit dem Tod des Vaters wird man eben nicht fertig. Vor allem hat man ja auch noch Vorstellungen.
Warum tun sich die Qual an, hier hinzukommen und mit uns zu sprechen?
Doch keine Qual. Ich bin überglücklich, dass ihr zuhört. Denn ihr gebt es ja weiter, wenn ich nicht mehr lebe. Also es geht ja nicht nur um mich, es geht ja um alle. Und das, ich habe, also wenn das eine Qual wäre. Im Gegenteil, ich habe euch ja gesagt, hinterher geht es mir gut, dann sehe ich, dass ich trotz dieses blöden Treppenspiels und den Beinen trotzdem doch noch was machen kann. Nicht? Man muss mich nur ins Auto setzen und Schluss. Ich fahre ja gern Auto. Meine ganze komische Körperhaltung ist sehr autoangemessen. Und ich fahre jetzt in 5 Tagen nach Berlin und in einem Monat nach Hamburg. Also ich hoffe es. Berlin muss sein. Und Hamburg, da soll ich die Anne Frank-Ausstellung einweihen, eine Wanderausstellung, weil ich ja die erste Preisträgerin da war und auch die Reden von damals noch habe. Aber es könnte sein, dass ich vielleicht absage. Aber andererseits ist Hamburg meine Heimatstadt und da freut sich schon alles. Und ich soll jetzt zu so einer neuen Veranstaltung, soll ich 15 Leute einladen, weil es geht nicht. Ich habe mindestens 40, die unbedingt sich um mich kümmern.
Fliegen Sie nach Berlin?
Ich kann nicht fliegen. Angst vor Fliegen. Also ich hatte bis 1982 diese Platzangst und da habe ich gerade gelernt, in eine Straßenbahn zu steigen, aber ungern und auch links und rechts jemanden, der mich hielt, aber fliegen, die Vorstellung ist Wahnsinn.
Das war auch eine provokante
Frage. Nein,
die
weil
Frage
ja
war
viel...
So, die Frage war provozierend auf jeden Fall.
Nein, es hätte ja, ich meine, viele Leute mögen gerne fliegen und auch welche, die vorher krank waren. Vor allem die Israelis kommen hier geflogen, die Amerikaner, die sind fast 90 und kommen immer nach Hamburg zu diesem Treffen. Also toll, nee, das ist meine Insuffizienz. Angst vor Fliegen ist ja auch so eine bescheuerte Autorin. Ja?
Ich will es versuchen. Also ich glaube, ich werde es schon zumindest. Also das Beste am Fliegen ist immer nur der Anflug und der Sinkflug. Da haben Leute, die gerne fliegen.
Naja, und die überwinden dann diesen Anflug. Und,
genau.
Ja, also würde Heinz Rühmann sagen, ja, wenn Sie das so sehen. den genieße ich ja zur Zeit als Pater Braun wieder. Ja, wenn Sie das so sehen.
Das wird auch mal Psychologe. Sind nur einsteigen.
Seht ihr wenigstens manchmal Pater Braun? Also nicht mit dem Dicken, sondern mit dem Rühmann. Das ist witzig. Ich war abgesehen von dieser albernen Demut gegenüber dem Chef da, das ist wohl so damals so gewesen, der ist witzig. Und der war ja als alter Schauspieler einfach ein Traum. Das Junge war nicht so wichtig, der hat uns mal abgelenkt. Aber als alter, es gibt noch Haselnüsse oder Jonathan, und Jonathan ist ein wirklich weiser Mann.
Hat er eine jüdische Frau?
Die erste. Und das ging ja ein bisschen schief. Und die hatte einen schwedischen Diplomaten, der sie gern heiraten wollte. Und da hat wohl Hitler gesagt, mach das doch. Dann haben sie ihre Ruhe. Ich meine, die waren ja unwillkürlich irgendwann da eingeladen. Nicht? Und er hat deswegen, trotzdem war der keine Sekunde Nazi. Aber dann hat er das gemacht und dann hat er die Hertha Pfeiler geheiratet. Bis er kapiert hat, dass die halbwütend war, hat er sicher gesagt, geht das schon wieder los. Naja, ihr seht es ja. Ich will einfach versuchen, so vielen, die mich einladen, das auch zu vermitteln. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Und dann sehe ich dumme Filme und dann lese ich schöne Bücher. Aber wenn es geht, mache ich es. Und wie gesagt, ich habe ein enormes Harmoniebedürfnis. So Leute, die, das macht sie zum Beispiel, die kann gut in die Luft gehen. Das mache ich nicht oft mit. Aber jetzt 2 Tage. Und die wohnt bei mir auf dem Stockwerk seit über 20 Jahren und sorgt sehr für mich. Man muss nur aufpassen, dass man sie nicht befriedigt. Und ihr da hinten wart so still. War alles in Ordnung?
Ja. Ich habe eine philosophische Frage. Also in Buch, ja. In Ihrem Buch, als Sie sich bei Mauern wuchsen, haben Sie geschrieben, dass Sie sich die Frage, was ist das Leben für Sie, nicht stellen konnten. Und heutzutage können Sie diese Frage beantworten. Was ist das Leben für Sie? Was bedeutet für Sie, zu der modernen Welt gehörig zu sein?
Na, was nennen Sie moderne Welt? Also Hightech,
ja, auch. Die moderne Welt, also zu den heutigen Ereignissen, also zu
naja,
modernen
man,
Leben.
Man hört natürlich zu, aber es geht eigentlich alles was an, ne? Geht ja auch gar nicht. Und wenn die Leute sagen, du brauchst noch einen Computer, kann ich mich kaputt lachen. Dann ich werde ja nicht mal mit meinem Handy fahren. Furchtbar. Das hat gestern geklingelt, ich habe es noch nicht gehört. Wisst ihr, wie man das lauter stellt? Oh, fein. Ursula, jetzt nächstes Mal höre ich dich.
Was?
Nächstes Mal höre ich dich. Er weiß, wie man das Handy lauter stellt. Ich hab's ja gerade. Das erzähle ich dir doch gerade.
Ja, genau. Das ist die Idee. Ich bin nicht drauf gekommen.
Denn gestern hat es geklingelt, aber das war nicht bei uns. Ich meine, das habe ich ja nur auf Reisen an. Und wenn es in der Tasche ist. Also dieses Ding da, mit dem werde ich irgendwie. Nee, ist eine nette Musik, lass die mal. Früher hatte ich immer Treu und Redlichkeit in dem Alten.
So, jetzt ist laut eingestellt.
Du musst mich mal anrufen. Na, jetzt ist egal.
Jetzt ist egal.
Dann höre ich es wenigstens sonst in der Tasche. Wenn es aus ist, kann ich sie auch nicht hören, doch.
Nee, dann nicht mehr. Dann lasse ich es mal an, ne?
Ist gut. Ja, ich habe ja gerade gelernt, wie man es ausschaltet. Da kommt irgendwie Memo, okay, und draufdrücken. Und dann ist es zwar dunkel, aber meiner Meinung nach, vielleicht war das da gerade. Das möchte ich. Die Tasten brauchen nicht größer zu sein, aber man muss es verstehen. Danke. Ich werde jemanden in Freiburg losschicken. Auf jeden Fall war es wunderschön mit euch. Hat er noch was im Sinn?
Ja, eine Sache vielleicht. Warum Sie nicht über die schlimmen Dinge schreiben? Sie sagen wegen der Kinder.
Naja, die schlimmen Dinge stehen ja zwischen den Zeilen. Und ich habe ja Kinder ab 16 und wenn man denen die Nazi grollt, das hat keinen Sinn. Ich stehe zwischen den Zeilen und wer es wissen will, kann sich in der Literatur erkundigen, kann auch mich fragen. Aber ich wollte diese grausamen Sachen, die in jedem Buch stehen, einfach nicht niederschreiben. Es steht ja überall, wenn der Vater wiederkommt und erzählt und sagt, ich darf nicht erzählen, das steht da ja überall. Denn mit Erwachsenen kann man ja drüber reden, wenn sie es wollen. Ne? Und das Überreizen ist ja wichtig, das habt ihr ja gestern schon gefragt. Das darf man mit Kindern nicht machen. Sind Sie mal in der Nähe von Freiburg?
Bestimmt irgendwann.
Na, melden Sie sich, wenn ich dann auch existiere, weil wenn er Journalist werden will, ist das ganz spannend, ne?
Das mache ich auf jeden Fall, ich komme euch auch zurück.
Ist das, ja, das gilt natürlich für alle, aber dann auf einmal. Können Sie jetzt feststellen, ob es bei Ihnen gefunkt hat?
Nein. Ich habe auch Probleme.
Bitte?
Ich habe auch Probleme, ja.
Nee, ich meine, Sie wussten ja nicht, ob es geht.
Ja, also ich glaube so, jetzt geht nicht mehr. Also mehr Zeit, ich habe so nur.
Hat es jetzt aufgenommen oder hat
ja,
es
nicht?
Das wollte ich doch nur
ja,
hören.
Es hat aufgenommen, aber jetzt habe ich stumm gemacht.
Na, das verstehe ich. Das verstehe ich.
Leider. Ich habe nicht alles aufgenommen.
Na, muss auch nicht, Sie haben ja dann die anderen. Ja. Außerdem, wie gesagt, Sie haben die Bücher, Sie können mich anrufen. Ja. Im Moment gibt es ja ein fantastisches Projekt in Freiburg, da kommt eine Ausstellung im Januar. Das sind auch gerade meine Filmemacher, darum müssen die mich ein bisschen unterbrechen. Und die haben die Kinder in Freiburg dazu gebracht, nach dem Schicksal der jüdischen Kinder aus der sogenannten jüdischen Schule in Lessingstraße zu forschen. Und die haben auch Verbindungen nach Israel und nach Amerika, wo die Leute nie wieder nach Deutschland kommen wollten. Und die kommen jetzt zu diesen tollen Ausstellungen. Und das ist so schön. Und diese. Ja? Ich, ja, das denke ich doch. Also zumindest sagt man mir das, weil die negativen Sachen wissen wir ja alle und über die reden wir ja auch. Aber im Prinzip bin ich, wie gesagt, das hat sie mich angerufen. Danke. Jetzt geht's.
Würde ich sagen, oder?
Wie findest du das?
Laut. Dankeschön, stell wieder ab, sonst ist... Also ich lasse es, bis ich zu Hause bin, an, für den Fall, dass dir etwas Interessantes in den Weg kommt. Ah nein.
Und Sie wollen noch was sagen?
Also sie sagt ganz
viel. Sie darf das Schlusswort, sie darf die letzte Frage, oder?
Darf jeder, der dem es nochmal drum geht. Sie hat immer so interessante Fragen. Also so eine, so, die ich nicht immer verstehe, aber sie ist sehr mit dem Eiweiß.
Das Eiweiß geht um Eiweiß.
Fang du nicht auch noch an.
Praktisch mitten beim Thema, ja.
Ja, ja, fang du nicht auch noch an. In jeder Zelle ist soweit, ich weiß alles. In jeder einzelne Zelle hat doch unser ganzes Leben. Aber werde nicht philosophisch mit mir und Eiweiß ist sowieso was, was ich da gerne mag. Aber ich bin eben keine Wissenschaftlerin.
Ja, oder
kann man sich vorstellen, dass man Aufwand ist bei Menschen, was die Kraft auch
sie ist verdrängt. Ja, ja, na klar. Ich meine, das ist ja damit auch erklärt, aber ich denke, für die ist sowieso ein Kraftaufwand zu verdrängen, weil es nicht geht.
Weil es nicht geht. Das ist also ein Satz.
Ganz zufrieden, dass ich mal was toll bin.
Ich habe übrigens das Hörbuch gehört.
Mit dem Ralf.
Genau.
Wer hat mir jetzt geschrieben, in einer Klasse mit ganz Jungen, ach ja, das war der Matt Wilmert in Stau in Freiburg, der hat mit ganz jungen Schülern das Hörbuch gehört und sagt, ich war so erstaunt, dass die ganze Stunde still waren. Na, habe ich mich ja gefreut.
Ja, nehmen wir das als offiziellen Ding, was der offiziell noch was fragen will, kann das ja
Na, ich denke immer, ich meine, ich bin ja auch ein ganz kleines bisschen überdreht von gestern Morgen bis heute Morgen, aber wer immer was will, ich stehe ja, wenn mein Telefon nicht gerade besetzt ist und ich habe einen und ich habe einen Anrufbeantworter. Nein, ich weiß nicht mal, was das ist. Na, kriegt sie das.
Also CRR, das ist der Name für die Sendung, Campus Rhein-Ruhr heißt das.